Making a Physicist. Ein Podcast von und mit Lukas Treffenstedt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 von Making a Physicist mit dem Titel Flächen und Steigung. 2 Wochen sind vorbei und dann kommt auch schon wieder eine neue Folge. Diesmal habe ich die letzten 2 Wochen damit verbracht, weiterhin an meinem Power-Funktional-Code zu schreiben. Inzwischen funktioniert er, aber dazu gleich mehr, denn vorher will ich noch kurz erzählen, dass ich letzte Woche meine erste Übung gehalten habe in diesem Semester. Die Vorlesungszeit hat ja wieder angefangen. Das heißt, jetzt finden auch wieder Übungen statt zu den Vorlesungen. Ja, was gehört so dazu, so eine Übung zu halten? Naja, im Vorhinein muss ich natürlich eine Übung vorbereiten. Das heißt, ich muss mir durchlesen, was der Professor, bei dem ich arbeite, in der Vorlesung erzählt hat in dieser Zeit und muss mir dann dazu Übungen raussuchen, die die Studenten dann rechnen können. Vorher muss ich sie natürlich selber mal durchrechnen, damit ich auch weiß, wie das alles funktioniert und wie der Lösungsweg ist. Und bei dieser Vorlesung sind die Übungen so organisiert, dass die Studenten in die Übung kommen. Sie bekommen da einen Aufgabenzettel und haben dann quasi 1,5 Stunden Zeit zum Rechnen. In dieser Zeit bin ich da, gehe rum, beantworte ihnen Fragen zu den Aufgaben und gebe ihnen Hilfestellungen, wenn sie nicht vorankommen. Alles, was Sie in diesen 1,5 Stunden nicht geschafft haben, nehmen Sie sich dann nach Hause mit und können es da fertig rechnen. Dann ein paar Tage später können Sie das dann bei mir abgeben. Ich gucke mir den Lösungsweg an, gebe Korrekturen, gebe vielleicht Hinweise, wenn an ein paar Stellen was noch nicht passt. Und das bekommen Sie dann in der nächsten Woche wieder ausgeteilt. Bei dieser Vorlesung ist es so, dass ich die Übung nur alle 2 Wochen halten muss, weil wir 2 Übungsleiter sind. Das heißt, wir teilen uns das auf und es ist ganz angenehm, weil dann hat man nur jede 2. Woche diesen zusätzlichen Arbeitsaufwand. Grundsätzlich hat jeder Doktorand an der Universität eine Lehrverpflichtung. Das heißt, jeder muss eigentlich in jedem Semester eine Übung betreuen. Auf der einen Seite kann das ein bisschen nervig sein, wenn man sich da vielleicht mit Sachen beschäftigen muss, die nicht direkt was mit der eigenen Forschung zu tun haben. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch Vorbereitung darauf, wenn man später vielleicht mal Professor werden will, dass man sich didaktische Methoden aneignet und ja ein bisschen lernt, wie das so funktioniert. So, jetzt aber zu meiner Forschung, zu dem, was ich an meinem eigenen Thema gearbeitet habe in den letzten 2 Wochen. Das letzte Mal habe ich ja schon erzählt, dass der Code noch nicht wirklich funktioniert. Das ist auch eine ganze Weile noch so geblieben. Tatsächlich habe ich erst diesen Montag, also vorgestern, die ersten Ergebnisse rausbekommen mit meinem Programm. Nachdem ich alleine nicht mehr so richtig weitergekommen bin, habe ich mir bei einem anderen Mitarbeiter am Lehrstuhl Hilfe geholt. Der ist schon ein bisschen länger da und kennt sich ein bisschen besser aus als ich. Und ja, mit dessen Hilfe funktioniert jetzt alles. Ich habe ja schon angekündigt, dass es in dieser Folge ein bisschen darum gehen soll, wie der Computer Funktionale ausrechnen kann. Funktionale sind ja im Grunde nur irgendwelche Formeln, die erstmal auf dem Papier dastehen und die müssen natürlich im Computer irgendwie abgebildet werden. Ja, solange in einer Formel nur die Grundrechenarten vorkommen, sowas wie Plus, Minus, Mal, geteilt, ist das alles noch sehr, sehr einfach. Das kann der Computer direkt einfach so berechnen. Aber in einem Funktional kommen häufiger auch schwierigere Rechenoperationen vor, vor allem Integrale und Ableitungen. Das beides hat man vielleicht in der Schule gelernt. Ich weiß nicht genau, ob Integrale in jedem Mathematikkurs vorkommen, aber zumindest die Ableitung sollte eigentlich jeder mal gesehen haben. Jetzt gibt's ja sowohl fürs Ableiten als auch fürs Integrieren bestimmte Rechenregeln, mit denen man das machen kann. Die können ganz schön schwierig sein, aber man kann sie auf dem Blatt Papier ausrechnen. Im Computer ist das jetzt ein bisschen schwieriger, denn sowohl Integrale als auch Ableitungen behandeln ja Funktionen. Und Funktionen sind im Computer nicht so einfach darstellbar wie einzelne Zahlen. In meinem Programm werden Funktionen als Wertetabellen dargestellt. Das heißt, Ich schreibe mir nicht irgendeine Formel auf, die diese Funktion darstellt, sondern ich habe eine Tabelle und da ist eingetragen, an welcher Stelle die Funktion welchen Wert annimmt. Ich schreibe mir auf, an der Stelle 1 hat die Funktion vielleicht den Wert 2,5, an der Stelle 2 hat sie den Wert 3,7, an der Stelle 3 den Wert 2,4 und so weiter. Das heißt, ich habe einfach nur eine lange Liste, wo ganz viele Werte drinstehen, die diese Funktion annimmt. Wie kann ich aufgrund so einer Liste jetzt Integrale und Ableitungen berechnen? Wir fangen mal mit den Ableitungen an. Die Ableitung einer Funktion ist ja die Steigung der Funktion an jeder Stelle. Das heißt, ich möchte jetzt für jeden Punkt der Funktion wissen, wie viel geht's an der Stelle hoch oder runter. Um sowas jetzt aufgrund einer Wertetabelle auszurechnen, benutzt man Differenzen. Wenn ich die Steigung an einer bestimmten Stelle wissen möchte, dann nehme ich also zum Beispiel die Differenz zwischen der Zahl, die rechts daneben kommt und die Zahl, die links daneben kommt und teile sie durch den Abstand von diesen zwei Werten. Damit habe ich ein Maß dafür, wie sehr sich die Funktion in diesem Bereich ändert, also die Steigung. Diese Art, das auszurechnen, wo ich den linken Funktionswert und den rechten Funktionswert benutze, nennt man eine zentrale Differenz, weil die Stelle, an der ich mir die Steigung ausrechne, genau in der Mitte von diesem Bereich liegt. Diese Art der Berechnung kann ich aber nicht an allen Stellen machen, denn jede Tabelle fängt irgendwo an und hört irgendwo auf. Das heißt, am Rand von dieser Liste gibt es Werte, die haben keinen Wert links davon, beziehungsweise an der anderen Seite gibt es einen Wert, da gibt es keinen Wert rechts davon. An diesen Stellen muss ich dann eine andere Differenz nehmen, nämlich die sogenannte Vorwärtsdifferenz oder die Rückwärtsdifferenz. Die Vorwärtsdifferenz verwende ich am Anfang der Liste. Da bilde ich dann also nicht die Differenz zwischen dem Wert links von mir und dem Wert rechts von mir, sondern ich bilde die Differenz zwischen dem Wert rechts von mir, der ist ja da am Anfang der Liste, und statt dem linken Wert nehme ich jetzt den Wert an der Stelle, wo ich die Steigung ausrechnen will. Dann brauche ich den linken Wert also nicht und kann auch an dieser Stelle eine Steigung ausrechnen. Die Rückwärtsdifferenz funktioniert jetzt im Prinzip genauso, nur dass ich halt den Wert rechts von mir ersetze durch den Wert an der Stelle, wo ich mich selbst befinde. Auf diese Weise kann ich also für jeden Wert in der Liste ausrechnen, wie die Steigung an dieser Stelle ist. Anschaulich kann man sich das ungefähr so vorstellen. Ich bin auf einer Wiese und möchte jetzt die Steigung zwischen zwei verschiedenen Stellen auf dieser Wiese bestimmen. Dazu nehme ich mir dann einfach ein schön gerades Lineal, lege das eine Ende des Lineals auf den einen Punkt und das andere Ende des Lineals auf den anderen Punkt. Dann kann ich mir anschauen, wie schief das Lineal jetzt im Vergleich zum Horizont auf der Wiese liegt und habe damit die Steigung bestimmt. Was man dabei natürlich vernachlässigt, ist alles, was zwischen diesen zwei Punkten passiert. Wenn jetzt zwischen den zwei Stellen auf der Wiese noch ein kleiner Hügel kommt, dann stelle ich das mit dieser Methode gar nicht fest. Um die Ungenauigkeit, die ich also durch diese Methode bekomme, möglichst klein zu halten, muss ich den Abstand zwischen den Punkten möglichst klein machen, damit diese Art der Steigungsberechnung ein möglichst genaues Ergebnis liefert. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich umso längere Tabellen, je mehr Punkte ich speichern muss. Also suche ich mir in meinem Programm eine Auflösung, also einen Abstand zwischen den Punkten aus, der so klein ist, dass ich die benötigte Genauigkeit erreichen kann, der aber immer noch so groß ist, dass die Liste nicht unglaublich lang wird und sie in den Speicher passt. Ja, das war die Ableitung. Jetzt schauen wir uns noch kurz an, wie Integrale funktionieren. Integrale kennt man aus der Schule ja meistens als die Fläche, die zwischen dem Graphen von einer Funktion und der x-Achse liegt. Genau solche Flächen benutze ich jetzt auch, um das Integral von einer Wertetabelle zu berechnen. Wir stellen uns einfach mal wieder zwei Punkte in dieser Wertetabelle vor, die nebeneinander liegen. Wenn ich die in einem Diagramm einzeichne, wo nach oben hin der Wert der Funktion eingetragen ist und in der horizontalen die Stelle, wo dieser Wert gemessen wurde, dann kann ich jetzt da eine Fläche einzeichnen, die das Integral in diesem Bereich darstellt. Wie mache ich das? Die erste Linie, die ich ziehe, verbindet einfach meine zwei Punkte miteinander. Ich ziehe eine gerade Linie, die durch beide Punkte durchgeht. Dann ziehe ich von den beiden Punkten jeweils eine gerade Linie senkrecht nach unten, bis ich auf die X-Achse stoße. Dann habe ich sowas wie eine nach unten offene U-Form. Wenn ich jetzt noch die zwei Stellen miteinander verbinde, wo die senkrechten Striche die X-Achse berühren, dann ist das Ganze ein geschlossenes Viereck und es ist ein besonderes Viereck, es ist nämlich ein Trapez, weil es zwei parallele Seiten hat. Und von diesem Trapez kann ich jetzt einfach die Fläche ausrechnen. Damit habe ich dann schon mal das Integral zwischen diesen zwei Punkten. Dann kann ich jetzt weitergehen zu dem Punkt, der ein zweiter liegt, male wieder mein Trapez, rechne die Fläche aus und addiere sie zu der Fläche von vorher. So kann ich durch die ganze Liste durchgehen und habe am Ende das Integral über die gesamte Liste. Diese Art, Integrale zu berechnen, wurde übrigens schon von den antiken Babyloniern verwendet, um zu berechnen, wo Jupiter am Himmel stehen wird. Sie haben die Geschwindigkeit notiert, die Jupiter hat, und haben sie integriert, um die Position zu bestimmen. Mit solchen einfachen Methoden kann man also Ableitungen und Integrale bilden. In meinem Programm habe ich also viele Wertetabellen und der Computer benutzt genau die Methoden, die ich euch gerade beschrieben habe, um diese Wertetabellen zu integrieren und abzuleiten. Und wenn man da alles richtig macht und keine Fehler in sein Programm einbaut, dann kann man damit auch wunderschön Sachen ausrechnen. Davon erzähle ich euch aber beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Dieser Podcast steht unter einer Creative Commons Lizenz. Das Intro basiert auf dem Stück Robot Physics von Socialbot. Das Stück ist erschienen auf dem Album Family Jewels und steht ebenfalls unter einer Creative Commons Lizenz.